Let's eat till the cipher complete. Ladies and gentlemen, da bin ich schon wieder. Welcome back zum Health Resolution Podcast. 2 Jahre lang keine Folge aufgenommen, jetzt innerhalb von 2 Tagen direkt 2 Folgen. So ist das, ne? Mit der Kreativität von den kreativen Menschen. 2 Jahre lang einen Block gehabt, einen Writer's Block, wie man bei den Schriftstellern sagt. Jetzt bin ich wieder da. Spaß beiseite. Diese Episode hier baut auf der letzten Episode auf dem Pankreas auf und wird ein kleiner Deep Dive werden hinein in das Zellgewebe der Bauchspeicheldrüse, weil mir sehr wichtig ist, dass ihr versteht, was da eigentlich passiert. Und ich müsste das nicht machen. Die Informationen, die ihr heute bekommt, die sind Gold wert, sage ich mal so. Dass ich die hier umsonst zur Verfügung stelle, muss ich mir selber schon auf die Schulter klopfen und sagen, das ist schon sehr uneigennützig und sehr im Sinne der Menschheit, um mal ein bisschen dick aufzutragen. Zumindest im Sinne von euch Hörern dieses Podcasts, weil wenn ihr das versteht, wenn wir das verstehen, wenn ihr gut zuhört, dann habt ihr einen großen Vorteil allen Menschen gegenüber, wenn es darum geht, gesund zu bleiben und lange zu leben und vor allem die Bauchspeicheldrüse und den Körper zu entlasten. Also, springen wir direkt rein. Diven wir direkt deep in die Bauchspeicheldrüse. Wir beleuchten jetzt mal ganz genau, haben wir eigentlich schon öfters gemacht in diesem Podcast, aber wir machen es jetzt nochmal, weil ich ja nicht müde werde davon. Wir beleuchten jetzt mal ganz genau den Weg der Nahrung von der Mundhöhle, von eurer Gabel bis in den Dünndarm. Und die Rolle des Sodiumbicarbonats dabei. Ich habe in der letzten Folge gesagt, die Bauchspeicheldrüse, das absolut wichtigste Sekret, das sie produziert, ist Sodiumbicarbonat. Eine Flüssigkeit, die reich ist an Sodiumbicarbonat. Natriumsalz, Natron, Baking Soda, wenn ihr so wollt, Backpulver. Die allerwichtigste Flüssigkeit. Und warum das so ist, das habe ich in der letzten Folge nicht so detailliert und nicht so explizit erwähnt. Hab's aber vorher in dem Podcast schon mal gemacht, das weiß ich. Warum das so wichtig ist, das beleuchten wir heute mal. Weil wir wollen uns auch genau anschauen, das beleuchten wir gleich kurz, wo dieses Sodiumbicarbonat eigentlich herkommt und wer oder was das im Pankreas herstellt und wie vor allem. Gehen wir mal zum Mittagessen. Heute auf dem Teller ein Salat aus fein geschnittenem Stangensellerie mit Hanföl, frischer Zitrone und Himalaya-Salz. Das ist ein relativ schnell gemachter, leckerer, frischer Frühlingssalat, würde ich behaupten. Das Beste dabei ist, der ist natürlich höchst basisch. Klar, wie soll es anders sein mit Stangensellerie, Hanföl, diesem Salz und frischer Zitrone? Da kann nichts Saures bei rauskommen. Ist immer so eine mathematische, wie eigentlich Mathematik, ne? Das mit den pH-Geschichten, mit den pH-Gesetzen. Ein Stangensellerie kann nie säurebildend wirken. Hanföl auch nicht. So einfach ist das. So einfach ist das Prinzip. Wenn man sich daran hält, dann wird man keine Säuren produzieren mit dem, was man isst. Wir nehmen also eine Gabel in unseren Mund und beginnen zu kauen. Hoffentlich am Ende, bevor wir schlucken, 15 bis 25 Mal. Das wäre für die meisten Menschen schon mal ein Erfolg. Klar, ich meine, es gibt viele, die dann sagen, ja, man muss 728 Mal kauen. Wir haben schon gewonnen, beziehungsweise sind schon einen großen Schritt weiter, wenn wir mal 20 bis 25 Mal gekaut haben. Werdet ihr merken, wenn ihr das bis jetzt nicht gemacht habt, nehmt euch die Zeit, macht das und spürt, was passiert mit der Nahrung in eurem Mundraum, weil da passiert genau das, was wir jetzt besprechen werden. In diesem Moment, wo ihr beginnt zu kauen, beginnen die Speicheldrüsen im Mund Speichel zu produzieren. Und dieser Speichel besteht aus, woraus besteht der wohl? Aus einer Flüssigkeit, die im pH-Wert zwischen 8,5 bis 9,5 liegt. größtenteils bestehend aus Sodiumbicarbonat, NaHCO3 in der chemischen Formel. Natürlich ist die Produktion bzw. der pH-Wert dieser Flüssigkeit und die Menge des Sodiumbicarbonats, die da drin ist, abhängig von dem Menschen, der diese Gabel Sellerie in den Mund geführt hat und begonnen hat zu kauen. Weil der dicke Erwin, der 25 Kilo Übergewicht hat und stark übersäuert ist in seinem kompletten Zellgewebe, in seinem kompletten Zwischenzellraum im Körper, der wird womöglich einen anderen pH im Speichel aufweisen als sein Freund Jürgen, der in Topform ist und seit 15 Jahren basisch isst und trinkt. Hier vielleicht mal direkt eingehakt, dieser Speichel, den die Speicheldrüsen im Mund produzieren, der kommt aus dem Gewebe. Aus dem Gewebe, das die Speicheldrüsen umgibt, der fällt nicht vom Himmel, der kommt aus dem Gewebe. Gleich, wenn wir bei der Bauchspeicheldrüse sind, mehr dazu. Weil das zu verstehen, das ist das Ziel und Zweck dieser Zusatzepisode. Das zu verstehen, dass der dicke Erwin mit 25 Kilo Übergewicht eine andere Sodiumbicarbonat-Konzentration im Speichel haben wird, als der Jürgen, der seit 15 Jahren basisch isst und trinkt. Wir kauen also die Ladung einer jeden Gabel, nämlich dieser Selleriesalat, mindestens 25 Mal. Bei dem Prozess des Kauens, werdet ihr vielleicht schon mal festgestellt haben, in den Jahrzehnten, die ihr schon esst und unterwegs seid, bei diesem Prozess wird der Sellerie nicht nur zerkleinert, sondern der wird mit unserem Speichel umsponnen, getränkt und vermischt. Dabei entsteht ein basischer Nahrungsbrei. In diesem Fall basisch, weil wir Sellerie und keinen Käse kauen. Weil wenn wir Käse essen, dann können wir kauen, wie wir wollen. Der Nahrungsbrei wird trotz des Speichels und des basischen Sodiumbicarbonats des Speichels nicht basisch, nicht alkalisch sein können. Das schließt der Käse mit seiner leckeren Milchsäure unter anderem aus. Ganz wichtig zu verstehen. Jetzt schlucken wir diesen Selleriebrei und der rutscht ganz leicht, werdet ihr auch mal feststellen, wenn ihr oft kaut, dann rutscht dieser Nahrungsbrei ganz, ganz leicht die Speiseröhre hinunter in den Magen. Da müssen wir kein machen, weil wir ein 3x3 cm großes Stück Rinderfilet oder Käse von der Käseplatte geschluckt haben und nicht gekaut haben. Nee, das passiert spielend, wenn wir 25 Mal kauen und es Sellerie ist. Da angekommen, in unserem Magen, trifft dieser basische Selleriebrei auf die saure Magensäure. Diese saure Magensäure, die wurde kurz zuvor, nämlich schon bei Kaubeginn, von den Zellen der Magenschleimhaut produziert. Die Magenschleimhaut kleidet den Magen von innen aus. Logischerweise sind das Zellen. Ja, wenn ich sage Schleimhaut, ist eine Ansammlung von Zellen, ein Typ von Zelle. Nämlich Flüssigkeit produzierend. In dem Fall einmal Magensäure. Der Sinn dieser Geschichte ist die Desinfektion der Nahrung. Keine Verdauung. Magensäure verdaut nicht. Magensäure desinfiziert das, was da von oben reinkommt. Weil es von außen kommt, durch eine Pforte des Körpers in den Körper. Und der Körper sagt, okay, das desinfizieren wir mal, um gewisse Dinge auszuschließen. Übrigens ist es dabei an den Zellen der Magenschleimhaut, die diese Säure produzieren, es ist genauso deren Aufgabe, auch gleichzeitig eine Base zu produzieren, damit diese Magensäure im Nachgang wieder neutralisiert werden kann. Weil diese Magensäure würde auch den Magen zersetzen. Weswegen es absolut 14-14, ihr kennt das Spiel, 14-14, weil diese Magensäure den Magen zersetzen würde. Es ist eine absolute Märchengeschichte, dass im Magen ständig ein pH-Wert von 1 bis 2 herrscht. Kann nicht sein. Kann nicht sein, weil sich das Gewebe dann auflösen würde. dann wär's das mit dem Magen. Das heißt, für die Magensäure, die produziert wird, produziert die Magenschleimhaut, die Zellen, auch wieder ein basisches, die produzieren ein basisches Sekret, um die Magensäure zu neutralisieren, wenn die Nahrung wieder raus ist. Sonst wird sich der Magen auflösen. Und welche Base ist das, die diese Magenschleimhautzellen gleichzeitig mit der Säure produzieren? Dreimal dürft ihr raten, welche Base das ist. Logischerweise Sodiumbicarbonat. Jetzt rutscht dieser basische Speisebrei durch den Magen weiter nach unten in Richtung 12-Fingerdarm. Nach dem Ausgang des Magens kommt der 12-Fingerdarm. Der alkalische Speisebrei rutscht dahin nach unten, während diese Magensäure, die die Schleimhautzellen produziert haben, sich im oberen Teil des Magens hält. Da brauche ich gar keinen Beweis für. Jeder Mensch, der schon mal Sodbrennen hat, der weiß, dass das so ist. Weil wo äußert sich Sodbrennen? In der Speiseröhre oder im Dünndarm? Klar, in der Speiseröhre brennt das nach oben. Weil diese überschüssige Magensäure bei den Menschen, die unter Sodbrennen leiden, weil diese überschüssige Magensäure nicht neutralisiert werden kann, weil nicht genügend Sodiumbicarbonat von den Magenschleimhautzellen produziert wird, um die zu neutralisieren. Und diese Magensäure verlässt mit Druck den Magen über die Magenklappe, die drückt die einfach auf, weil logischerweise ist da nicht einfach ein Loch zwischen Magen und Speiseröhre, da ist eine Klappe drauf. Und die geht auf, diese Klappe, wenn von oben unser Selleriesalat reinkommt und in den Magen will. Aber die geht auch auf, wenn sich da Magensäure innerhalb des Magens gesammelt hat, die jetzt Druck ausübt nach oben. Dann geht die immer so blub, auf und kleinste Mengen dieser Magensäure kommen in die Speiseröhre. Brennt, logischerweise brennt, hat einen pH-Wert von 1 bis 2. Brennt in der Speiseröhre, hat da nichts verloren. Eigentlich ein gutes Learning für uns, weil stellt euch vor, wenn wir jetzt eine saure, wo wir gleich noch zu kommen, eine saure Flüssigkeit haben, die in den Dünndarm geht, ist das das Gleiche. Nur wir spüren das nicht so, wie als Brennen. Wir spüren das als Krampfen, als Blähbauch, als Durchfall. Aber diese Auswirkung von Sodbrennen in der Speiseröhre ist eigentlich genau das Gleiche, was im Dünndarm mit der Dünndarmschleimhaut passiert, weil wir säurebildende Nahrungsmittel konsumieren. Bezogen auf Sodbrennen ist Sodbrennen nichts anderes als das. Diese Magensäure, die den Pförtner nach oben verlässt und teilweise sich auf die Schleimhaut der Speiseröhre legt und das brennt. Und wer heute gut zuhört, der wird nie wieder unter Sodbrennen zu leiden haben, schwöre ich euch. Ja, ist genauso gut wie in der letzten Folge mit der Diabetes. Kann man auch eine Feldstudie machen, Sodbrennen, 3 Tage ist das weg, sage ich. Dieses Pantoprazol, was jeder Dritte in Deutschland täglich isst, anstatt den Sellerie, wird somit quasi überflüssig. Ja, dieser Säureblocker. Übrigens ist das ein Teufelszeug. Pantoprazol blockt die Schleimhautzellen des Magens. Die produzieren einfach keine Säure mehr. Gut, ne? Super Idee. Wir gehen jetzt nicht darauf ein, was der Kollateralschaden davon ist. Das Zeug ist verheerend. Hat übrigens einen globalen wirtschaftlichen Markt von ca. 15 Milliarden Dollar. Fliegenschiss, oder? 15 Milliarden Dollar nur mit so einem beschissenen Säureblocker, weil wir nicht wissen, wie wir zu essen haben und wie wir zu trinken haben. Und somit bei 15 Milliarden Dollar Globus, somit wissen wir auch, was die meisten Menschen auf diesem Globus essen und dass sie den Selleriesalat noch nie aus der Nähe gesehen haben. Jetzt rutscht unser Speisebrei, unser Selleriespeisebrei, also in den 12-Fingerdarm, verlässt den Magen an der Südseite und kommt jetzt in den 12-Fingerdarm. Dieser Brei ist basisch, weil es ein eingespeichelter Selleriesalat ist. Die Magensäure geht da nicht mit runter, die bleibt schön im Magen. Basischer Speisebrei. Und jetzt kommt unsere Bauchspeicheldrüse anatomisch ins Spiel, weil das ist der Ort, an dem sich unsere Bauchspeicheldrüse in direkter Nachbarschaft befindet. Die hat einen Gang, einen Ausgang, ein Rohr, was genau in den 12-Fingerdarm mündet. Warum ist das so? Weil sich das Sekret der Bauchspeicheldrüse jetzt hier an dieser Stelle mit dem Speisebrei unseres Tellers mischen muss. Warum da? weil es danach anatomisch in den Dünndarm geht. Und alles, was in den Dünndarm rein soll, ist bestenfalls basischer Natur mit einem pH-Wert über 7, wenn wir länger was vom Dünndarm haben wollen. Und vor allem, wenn wir Nahrungsbestandteile aufnehmen wollen. Weil die Aufnahme, auch schon oft gesagt, in der Dünndarmschleimhaut, über die Dünndarmschleimhaut, funktioniert nur, gut zuhören, wenn das, was da ankommt, flüssig und basisch ist. Deswegen der Selleriesalat und deswegen 25 Mal kauen. Unser Dünndarm hat keine Funktion, wo der ein Stück Sellerie 3x3 cm aufnehmen könnte. Ins venöse Blut funktioniert nicht. Er kann nur Flüssigkeiten resorbieren. Okay? Jetzt also zurück zur Bauchspeicheldrüse und in den 12-Fingerdarm. Die Bauchspeicheldrüse hat jetzt also da, unser Selleriesalat ist jetzt gerade da angekommen, die Bauchspeicheldrüse hat jetzt die Aufgabe, ihr basisches Sekret voll von NaHCO3, Sodiumbicarbonat, zum Speisebrei zu geben und damit sicherzustellen, dass das Ganze eine basische Flüssigkeit ist, bevor sie in den Dünndarm gelangt. Bis dahin verständlich, denke ich. Jetzt können wir wieder ein paar Punkte miteinander verbinden. Was bedeutet das bei unserem Selleriesalat für die Menge an Sodiumbicarbonaten dieser Flüssigkeit, die unsere Bauchspeicheldrüse jetzt produzieren muss? Wie viel Menge dieser Flüssigkeit brauche ich, um einen Selleriesalat basisch zu gestalten? Null. Die muss kaum welche produzieren, weil der Nahrungsbrei aufgrund des Selleries und des Hanföls und des Himalaya-Salzes ja schon basisch ist. Fertig. Die Bauchspeicheldrüse hat quasi Urlaub. Okay, perfekt, wundervoll. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich ein Rinderfilet und dazu Käse esse und ein Glas Cola trinke und einen Kaffee zum Nachtisch? Dann habe ich eine Bauchspeicheldrüse, die läuft auf Hochtouren. Wie ein Verrückter muss die ihre basische Flüssigkeit produzieren. Warum? Weil wir diesen Fleisch-, Käse-, Cola-, Kaffeebrei im pH-Wert so erhöhen müssen, dass der den Dünndarm nicht zerfetzt. Irgendwie muss die Bauchspeicheldrüse versuchen, diesen Nahrungsbrei aus Käse, Fleisch, Cola und Kaffee auf ein Niveau in Richtung des pH-Wertes 7 zu bekommen. Wisst ihr, wie schwierig das ist, wenn ich Käse, Fleisch, Cola und Kaffee oben reinwerfe? Ihr kennt das Prinzip. Um eine Säure zu neutralisieren, brauche ich gut 30 Basen. Was heißt das jetzt für das, was da gerade oben reinkommt? Das ist eine unfassbare Herkulesaufgabe für die Bauchspeicheldrüse in der Produktion der Sodiumbicarbonat-Backpulver-reichen Flüssigkeit. Brutal. Brutal. Und jetzt stellt euch vor, bei den meisten Menschen, wie oft das am Tag passiert, über wie viele Jahre und Jahrzehnte, die oben nur Dinge reinwerfen, die Säure bilden. Was heißt das für die Bauchspeicheldrüse? Und das 5, 6, vielleicht 7 Mal am Tag mit kleinen Schoko- und Riegel-Snacks und süßen Treats zwischendurch. Das ist ein Wahnsinn. Und wer macht das in der Bauchspeicheldrüse? Wer produziert diese Flüssigkeit voll von Sodiumbicarbonat? Das schauen wir uns jetzt an, wenn ich einen Schluck von meinem Ingwertee genommen habe. Das macht das Zellgewebe des Duktus der Bauchspeicheldrüse. Zellgewebe, was direkt am Gang gelegen ist, an diesem Gang, der in den Zwölffingerdarm mündet. Weil diese Zellen, diese Ansammlung von Zellen, dieses Gewebe, gibt die Flüssigkeit am Ende direkt in den Gang, da wo es gebraucht wird, logischerweise. Dafür bräuchte dieses Gewebe allerdings alle Bestandteile, um diese Flüssigkeit zu produzieren und um diese Flüssigkeit mit Sodiumbicarbonat zu versehen. Was ist der wichtigste Bestandteil einer Flüssigkeit, um Flüssigkeit zu produzieren? Wasser. Sehr gut. Ich brauche also Wasser. Ein Grund, warum das Trinken so immens wichtig ist, weil die Bauchspeicheldrüse Wasser benötigt, um diese Sodiumbicarbonatflüssigkeit zur Verfügung zu stellen. Allerdings nicht nur Wasser, sondern auch andere Bestandteile, weil das Sodiumbicarbonat muss ja irgendwie in die Flüssigkeit kommen. Gut zuhören. Ist nicht so kompliziert, aber lohnt sich extrem zu verstehen. Und zwar als erstes, große Überraschung jetzt, werden die wenigsten drauf getippt haben. Als erstes Kohlenstoffdioxid. Woher kommt das Kohlenstoffdioxid, was dieses Gewebe in der Bauchspeicheldrüse versorgt, um die Sodiumbicarbonatflüssigkeit zu produzieren? Natürlich aus dem Blut. Nein, CO2 ist nicht der große Feind, für den es uns im Klimawandel seit Jahren und Jahrzehnten verkauft wird. Ist es nicht. Kombiniert mit Wasser, noch einmal, trinken, kombiniert mit Wasser, wird in der Zelle daraus Kohlensäure gebaut. Die Kohlensäure zerfällt, wird gespalten in Wasserstoff und Sodiumionen, ja, in Salzionen am Ende und Wasserstoff. Wasserstoff übrigens abhängig von der Ladung. Wasserstoff positiv geladen ist ein Problem. Wasserstoff negativ geladen ist ein sehr wichtiges Antioxidant. Die Sodiumionen, die werden jetzt in den Gang der Bauchspeicheldrüse abgegeben, der in unseren 12-Fingerdarm mündet und da auf unseren Sellerie trifft, beziehungsweise weniger auf den Sellerie, weil der braucht nicht so viel davon, weil der pH-Wert schon so hoch ist, beziehungsweise er auf Fleisch und Käse trifft und Cola und Kaffee und Bier. Der Wasserstoff, der wird ins Blut abgegeben im Austausch für weitere Sodiumionen. Okay? Kohlenstoffdioxid plus Wasser ergibt Kohlensäure. Die Kohlensäure wird gespalten, zerfällt in Wasserstoff und Sodiumionen. Diese Sodiumionen mit Wasser gelöst in Wasser gibt die Bauchspeicheldrüse in ihren Gang, in den Zwölffingerdarm, damit da unser Nahrungsbrei, abhängig davon, was wir gegessen haben, im pH-Wert erhöht werden kann. Ist das, was wir essen, im pH-Wert niedrig, brauchen wir eine große Menge aus der Bauchspeicheldrüse. Und die ist ganz schnell erschöpft. Wenn es basisch ist, wie der Sellerie, brauchen wir da sehr, sehr wenig von. Es ist sehr, sehr interessant, dass die Produktion dieses Sodiumbicarbonats maßgeblich vom Kohlenstoffdioxidgehalt unseres Blutes abhängt, wie ich finde. Weil was heißt das für die Art und Weise, wie wir zu atmen haben? Wer da jetzt keine Antwort drauf hat, wem das nicht klar ist, der sollte vielleicht nochmal die Nasenatmung-Episode hören. Weil ich präsentiere ja nicht alle Weisheiten auf dem Silbertablett. Ich kann nicht alles vorkauen. Man muss sich das schon so ein bisschen zusammensuchen. Zusammensuchen, relativ. Ihr müsst ja nur die Folge anschmeißen und die Folge nochmal hören. Dann habt ihr die Antwort darauf, welcher Fakt die Kohlenstoffdioxid-Level im Blut erhöhen kann. Von da aus, 12-Fingerdarm, Flüssigkeit aus der Bauchspeicheldrüse ist jetzt dazugekommen zu unserem Nahrungsbrei. Von da geht es dann weiter in den Dünndarm, wo die Aufnahme der Bestandteile unserer Nahrung über die Dünndarmschleimhaut, vorausgesetzt basisch und flüssig, richtig gekaut, ins venöse Blut stattfindet. Je basischer der Brei ist, je flüssiger der ist, desto einfacher und effizienter. Ganz simpel. Wir können zwei Menschen nehmen. Machen wir ein Beispiel. Essen gekeimten Buchweizen. 100 Gramm gekeimten Buchweizen. Der eine kaut 30 Mal, der andere 10 Mal. Ihr könnt einen Arsch darauf verwetten, dass der 10 Mal gekaut hat, nicht so viele Bestandteile aus dem gekeimten Buchweizen, die sehr, sehr wertvoll sind, ins Blut aufnehmen wird, wie derjenige, der 30 Mal gekaut hat. Weil derjenige, der 30 Mal gekaut hat, schickt da eine Flüssigkeit runter. Der andere Kollege nicht. Der kaut 4-mal und der Buchweizen ist zwar gekeimt, ist der größte Ferrari unter den Nahrungsmitteln, mehr oder weniger. Oder Porsche. Porsche 911er aus den 70ern. Das ist der zwar, aber wenn ich nur 4-mal gekaut habe, kommt der in einer Größe da unten an, wo der Dünndarm sagt, ja, was soll ich damit? Soll ich die Dünndarm-Schleimhaut auseinanderbauen und danach wieder zusammenflicken? Oder wie soll dieser Brocken hier ins Blut? Wir haben nach dem Kauen keinen Mechanismus mehr. Funktioniert nicht. Die Magensäure desinfiziert, die Flüssigkeit aus der Bauchspeicheldrüse super, Sodiumbicarbonat ohne Ende. Der Nahrungsbrei ist sehr basisch, der unten im Dünndarm ankommt. Aber das Buchweizenkorn, was wir nicht gekaut haben, wird nicht weiter zersetzt, wird nicht zerkleinert, wird nicht zur Flüssigkeit. Funktioniert nicht. Das Kauen ist so immens wichtig und entscheidet über so viele Dinge, die danach kommen, anatomisch, im Positiven wie im Negativen. Im Negativen ist ein absoluter Kollateralschaden. Wenn wir 5-6 Mal kauen und schlucken, wenn wir schlingen, wenn wir uns keine Zeit nehmen beim Essen, wenn wir den Kopf in den Teller stecken und die Leute, für die mit uns am Tisch sitzen, die nächste halbe Stunde nicht mehr angucken. Das ist ein Problem, ein großes Problem. Und damit, allein durchs Kauen, lässt sich sehr, sehr viel lösen. Zusammenfassend nochmal. Was ist die Auswirkung von saurer Nahrung und basischer Nahrung auf unsere Bauchspeicheldrüse? Wenn wir sauer essen, muss unsere Bauchspeicheldrüse dafür sorgen, das, was wir gegessen haben, im pH-Wert aufzuwerten. Herkulesaufgabe bei dem, was wir essen. Ein Apfelstrudel und ein paar Eier, ein bisschen Fleisch, Käse, Milch, Fisch. Da ist die Bauchspeicheldrüse gefordert, weil es ist die Aufgabe, nochmal, der Bauchspeicheldrüse mit ihrer Flüssigkeit im Zwölffingerdarm den Nahrungsbrei passisch zu gestalten. Wird sehr einfach werden, wenn ich eine Avocado esse. Vielleicht das mal. Der eine ist eine Avocado, der andere ein Rinderfilet. Und dann habt ihr die Antwort darauf. Versucht das mal in Wasser zu lösen und nehmt mal den pH-Wert. Wissen es ja. Ich meine, Avocado hat einen pH-Wert von 9 oder so und das Fleisch von 3,5 bis 4. Und dann hat die Bauchspeicheldrüse zu kämpfen. Und was passiert mit den Zellen der Bauchspeicheldrüse, wenn wir das Jahrzehnte machen? Wenn wir jahrzehntelang so sauer essen und so sauer trinken. Was soll dann passieren? Irgendwann ist Ende im Gelände. Nicht nur, weil die anatomisch dann nicht mehr in der Lage sind, überhaupt Sodiumbicarbonat herzustellen, ja, über Wasser und diese und Kohlenstoffdioxid und Salze generell. Salz ist auch noch so ein Thema. Hochwertiges Salz hilft der Bauchspeicheldrüse auch dabei, Sodium-Ionen zu produzieren. Ja, Salz ist keine Gefahr, hochwertiges Salz, natürliches Salz müssen wir viel, viel mehr konsumieren. Wie oft schon gesagt, wir sind elektrische Wesen, unser Zwischenzellraum im natürlichen Zustand besteht aus gelösten Mineralsalzen. Genauso wie Sodiumbicarbonat eins ist. Surprise, surprise. In unserem Zwischenzellraum ist Magnesiumcarbonat, Calciumcarbonat, Kaliumcarbonat und Sodiumbicarbonat. Und Sodiumbicarbonat ist die wichtigste Flüssigkeit der Bauchspeicheldrüse. Vielleicht das wichtigste Salz überhaupt in unserem Körper. Natürlich wird es erst zur Flüssigkeit, wenn es mit Wasser vermischt wird. Aber wenn wir uns so verhalten und so ernähren, sagt die Bauchspeicheldrüse auf Wiedersehen. Und was passiert dann? Dann produziert die Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr und dann heißt es, ihr seid Diabetiker. Diabetiker werde ich aufgrund dieses Zusammenhangs, weil ich nur sauer esse und die Bauchspeicheldrüse irgendwann erschöpft. War mir nochmal sehr wichtig, das zu beleuchten. Wer jetzt gut zugehört hat, könnt ihr jeden Abend hören, vorm Schlafen gehen, diese Folge. Das ist eine der wichtigsten Folgen, die ich hier veröffentlicht habe. Und dieses Prinzip, wer das verstanden hat, der ist gesegnet. Der weiß Bescheid, dem kann eigentlich kaum irgendetwas passieren. Alright, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich mache mich jetzt gleich daran, direkt weiterzumachen, weil ich ja 2 Jahre lang keine Folge aufgenommen habe. Ich nehme jetzt gleich direkt die englische Folge auf, das Intro. Und dann bin ich gespannt, was passiert und ihr könnt es dann sehr, sehr gerne teilen mit euren englischsprachigen Freunden, mit allen Menschen, die euch mal gefragt haben oder denen ihr den Podcast mal schicken wolltet, von denen ihr aber wisst, dass sie den nicht verstehen. Ich hoffe, dass wir die Reichweite noch ein bisschen ausdehnen können und viel, viel mehr Leute noch dazu übergehen, sich basisch zu ernähren und zu verstehen, wie die Bauchspeicheldrüse funktioniert. Bis zum nächsten Mal. One love in Amp. Used to be, I ain't eat these things, but them leafy greens, they keep me clean. Probably might sound like a preachy thing, but maybe I can reach these teams. Look, look. No soda, no white foods, the right moves, I might lose. Now I ain't looking to fight dudes. Why beef? Overplay the stroganoff. I'm going off, they gon' say that I'm showing off. Death by food, slaves to the taste buds. Addicted, same with someone who takes drugs. Heal the body, spirit, plus the mind and soul. Understand the common goal, plant-based.